Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo.
Wir diskutieren heute über Deutschlands Suche nach einem Endlager für seine tausenden Kubikmeter hochgiftigen Atommüll. Guten Abend. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die hat einen Bericht vorgelegt, der zum ersten Mal alle Regionen im Land auflistet, die aus rein geologischer Sicht für die Endlagerung dieses Mülls in Frage kommen. Und jetzt soll eingeengt werden, wissenschaftlich, nicht politisch. Und die Bevölkerung soll diesmal mitreden. Es wird auf jeden Fall viel Redebedarf geben, denn laut dieser Liste ist rund die Hälfte des Landes potenziell geeignet, geologisch gesehen. Aber ein hochsymbolischer Ort, der ist es nicht, nämlich der Standort Gorleben. Mit uns reden jetzt Steffen Karnitz, er ist einer der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Michael Bauchmüller ist bei uns, der Korrespondent im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Streit. Und Rebecca Harms ist bei uns von den Grünen. Sie hat vor 40 Jahren die Proteste gegen das Atommülllager Gorleben mitbegründet. Frau Harms, fangen wir bei Ihnen an. Gorleben ist raus. Nach all diesen Jahren, was empfinden Sie bei dieser Nachricht?
Also ich musste das erstmal sacken lassen. Es hat eine Weile gedauert, die Vorabmeldung am Sonntagabend, die konnte ich noch nicht glauben. Aber ich bin natürlich sehr erleichtert über diese Entscheidung, weil aus meiner Sicht war das eine Belastung für das Verfahren, einen nicht geeigneten, geologisch nicht geeigneten Standort im Verfahren zu halten. Ich war immer für den Neubeginn dieses Suchverfahrens. Ich denke immer noch, dass die tiefe geologische Endlagerung, wenn man sie gut vorbereitet, die bessere Lösung für die langfristige Bewältigung des hochradioaktiven Abfalls ist. Und was mich wirklich dann an dem Morgen, als ich Herrn Karnitz zugehört habe über Phoenix, was ich sehr, sehr gut fand, war, dass die Begründung für diese Ausscheidung Gorlebens eine streng geologische Begründung ist und dass nicht nur Gorleben ausgeschieden ist, sondern mit der Anwendung derselben Kriterien, wenn ich das bis heute richtig verstanden habe, 79 weitere Salzstöcke ausgeschieden sind. Das bedeutet für mich, dass das erste Mal in einem Auswahlprozess, der überhaupt erstmalig seriös durchgeführt wird, Kriterien, geologische Kriterien belastbar angewandt werden.
Jetzt gibt es an dieser Entscheidung ja aber auch Kritik. Herr Bauchmüller, hätte Gorleben auf die Liste gehört?
Ich finde in diesem ersten Schritt ja. So sehr ich alle verstehen kann, die sich jetzt freuen, dass Gorleben raus ist, und so sehr ich auch selber denke, dass Gorleben niemals hätte in einem solchen Vergleich als das Endlager hervorgehen können, glaube ich doch, dass dieser Schritt jetzt in dieser Vorauswahl zu entscheiden, da rauszugehen, später nochmal für böses Blut sorgen könnte. Warum denke ich das? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hatte ja verschiedene Stufen, die sie jetzt durchlaufen kann. Die erste ist jetzt diese Vorauswahl, und nach jeder dieser Stufen kann Gorleben rausfallen und muss dann auch rausfallen, ist dann weg. So sieht das Gesetz das vor. Und dass man das jetzt macht in dieser ersten Vorauswahl, also noch bevor Bürger darüber haben reden können, fürchte ich, kann irgendwann dazu führen, dass Bürger dann im Rückgriff sagen, warum ist eigentlich Gorleben damals ausgeschieden? Was waren eigentlich genau die Argumente und wieso war es schlechter als andere? Und also, wenn man in die Geschichte von Gorleben zurückblickt, dann war es immer die Intransparenz eigentlich, die die größte Kritik hervorgerufen hat. Man wusste eigentlich nicht, warum ist Gorleben überhaupt jemals ausgewählt worden. Es lag im Zonenrandgebiet, es war irgendwie günstig für so einen riesen Atomkomplex, der da gebaut werden sollte. Und jetzt fällt es eigentlich ähnlich intransparenter raus. Und ich glaube, das könnte diesem Verfahren irgendwann noch auf die Füße fallen.
Es hat ja schon Kritik unter anderem von Markus Söder von der CSU aus Bayern gegeben. Herr Karnitz, hat Gorleben eine Sonderbehandlung bekommen?
Nein, Gorleben hat keine Sonderbehandlung bekommen, sondern ist genauso behandelt worden wie alle anderen Regionen in der Bundesrepublik auch. Wir hatten die Aufgabe, streng nach geologischen Kriterien vorzugehen. Und das, was sich jetzt herausgestellt hat, das, was vorher auch als Kritik am Verfahren gegolten hat, nämlich die Tatsache, dass wir in Deutschland sehr viel mehr über das Wirtsgestein Salz wissen als über die anderen beiden Wirtsgesteine, führt jetzt natürlich auch zu einer Behandlung der Salzstrukturen, die auf Basis von Daten entstanden ist, die sowohl aus der Erkundung Salzstrukturen und Gorlebens entstanden sind, die wir aber gleichzeitig auch über die Gebirgsstrukturen in anderen Salzstöcken haben. Und insofern ist das einem streng wissenschaftlichen Maßstab gefolgt. Und so wie Frau Harms sagt, ist es eben in der Tat, wir haben die Methodik für die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien bewusst nicht am Standort Gorleben erprobt und ausprobiert, sondern wir haben sie im Lichte unserer gesamten Modellierungsergebnisse ermittelt und sind dann eben zu einem Ergebnis gekommen, und das heißt, Gorleben ist raus. Ich kann Herrn Bauchmüller nachvollziehen, der sagt, es wäre möglicherweise ein Thema gewesen, was man auch hinterher erst beleuchten hätte können. Das hätte aber im Ergebnis dazu geführt, dass wir die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien jetzt nicht hätten anwenden dürfen. Das Gesetz sagt sehr klar, auch in diesem frühen Stadium, dort, wo ihr eine Eingrenzung vornehmen könnt, und das ist ja bei 54% der Bundesrepublik noch nicht wahnsinnig viel, dort tut das bitte auch. Und das konnten wir gerade bei den Salzstöcken gut tun, aufgrund der Methodik und vor allen Dingen aber aufgrund der Datenlage, die wir schon hatten.
Jetzt sagt aber zum Beispiel, ich bleibe nochmal bei Markus Söder, Gorleben scheidet aus, gut. Auf der anderen Seite sagt er, warum so viele Städte, die höchstwahrscheinlich später auch ausscheiden werden.
Weil wir in diesem ersten frühen Stadium rein nach geologischen Kriterien vorgegangen sind. So sieht es das Gesetz auch vor. Wir suchen ja einen Endlagerstandort, der geologische Sicherheit für 1 Million Jahre bietet. Das heißt, Vorrang haben immer geologische Kriterien. Und nur dann, wenn wir 2 gleich gut geeignete Standorte haben aus geologischen Gründen, sind die sogenannten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, also die Themen wie Siedlungsdichte, wie Trinkwasserschutzgebiete, wie Naturschutzgebiete, spielen dann in der Abwägung eine Rolle. Aber Priorität hat die geologische Sicherheit, und insofern ist die Frage, wo liegen Teilgebiete im Moment nicht zu behandeln oder damit zu bearbeiten, welche Regionen wir über Tage vorfinden. Das kommt in den nächsten Verfahrensschritten, da wird das auch näher beleuchtet.
Bleiben wir noch kurz bei den 54% des Landes, die nun potenziell also als Fläche gelten. Es sind 90 Regionen, alle Bundesländer sind betroffen, außer das Saarland. Es geht um große Flächen. Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen sind mit dabei. Auch große Städte, habe ich gerade schon angesprochen, Berlin, Hamburg, Bremen zum Beispiel. Es wird nach einem unterirdischen Standort gesucht, Salz, Ton und Granit. Frau Harms, ist diese Ausgangsgrundlage jetzt ein fairer erster Schritt?
Also auf jeden Fall ist es für diejenigen, die sich schon länger mit dem Auswahlverfahren und der Vorbereitung beschäftigen, nicht so überraschend. Die Überraschung zeigt mal wieder, dass man sich mit diesem Thema insgesamt mehr befassen muss, insbesondere in der Politik. Es gab schon vor einigen Jahren vom Öko-Institut, also nicht von der BGE, ein Gutachten, in dem gezeigt wurde, dass, wenn man so vorgeht, wie das jetzt in diesem Auswahlverfahren gemacht wird, und man erstmal alle Geologien, die Deutschland als geeignete Geologien hat, in den Vergleich nimmt, dass man dann zu so großen Gebieten kommen wird. Weil zum Beispiel gibt es, wie Herr Karnitz sagt, wirklich viel mehr Erkenntnisse über Salz als über Granit, weil es eben in Bayern im kristallinen Gestein gar nicht so viel Interessen an Bergbau gegeben hat. Also wirtschaftliche Interessen, wie sie in anderen Teilen der Bundesrepublik an Abbau von Rohstoffen bestanden haben, gab es da nicht. Und deshalb gibt es auch keine Erkenntnisse. Und also eigentlich müsste Markus Söder, wenn er klug wäre, jetzt ein großes Interesse daran haben, Daten über die Gesteinsformationen in Bayern zu erheben.
Aber das hat er doch schon angekündigt, dass er bayerische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Spur schicken wird. Die Frage ist ja da, vielleicht leite ich die mal an Herrn Bauchmüller weiter, ob dann nicht jetzt sozusagen alle in die Startspur geschickt werden und ihre eigenen Expertinnen und Experten mit neuen Argumenten in den Kampf hineinschicken.
Also man kann schon verstehen, dass mancher beim Blick auf diese Landkarte erstmal einen Schreck kriegt. Weil ja tatsächlich große Teile Bayerns, große Teile Baden-Württembergs plötzlich schraffiert sind und damit potenzielles Endlager oder Endlagerstandort. Aber, und das liegt aber letzten Endes eben daran, dass diese Formationen auch so wahnsinnig groß sind. Während man bei Salzstöcken oder Salzvorkommen eben weiß, das ist ein relativ eingegrenzter Bereich und das eben auch wegen der Daten, die man aus früheren Erkundungen so hat. Deswegen wirkt das dann letztendlich kleiner, obwohl die Chancen wahrscheinlich nicht anders sind, letztendlich, dass eines von diesen Vorkommen am Ende auch Endlagerstandort wird. Aber natürlich, jetzt schickt jeder seine Experten in die Spur. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Das ist ja Teil dieses Verfahrens, dass eben auch Leute jetzt Expertise sammeln, dass man sich darüber austauscht, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, was könnte geeignet sein oder was auch nicht und was aus welchen Gründen. Natürlich werden da Menschen in den betroffenen Regionen größeres Interesse haben, zu begründen, warum ihre Region jetzt gerade nicht in Frage kommt. Aber das wird in anderen Regionen genauso ablaufen. Und das ist eigentlich die Stärke des Verfahrens, dass man beginnen kann, tatsächlich auch wissenschaftlich über verschiedene Orte und Optionen zu diskutieren.
Frau Hamm, Sie wollten da noch was einbringen.
Nee, ich finde das jetzt sehr richtig, was Herr Bauchmüller gesagt hat. Die eigentliche Herausforderung, die liegt ja vor uns. Also das Ausscheiden von Gorleben, das ist bei mir in meiner Heimat jetzt die Sensation, über die wir uns alle sehr freuen. Und unser größter Sieg, wie der Spiegel seit gestern das nennt, bedeutet aber eben auf der anderen Seite, dass ein neuer Prozess der Auswahl in Gang gesetzt werden wird. Und der ist keineswegs einfacher, politisch und auch wissenschaftlich zu verwirklichen, als der Prozess, der in Gorleben stattgefunden hat. Auch wenn dieses Verfahren um Lichtjahre besser ist und besser vorbereitet und glaubwürdiger ist als das, was in Gorleben stattgefunden hat.
Herr Karnitz, dann lassen Sie uns doch auf das Verfahren, was jetzt vor uns liegt, zu sprechen kommen. Wir haben es gerade schon gehört, es werden jetzt erst einmal in einem weiteren Schritt die sogenannten Standortregionen gesucht, erst über Tage, später auch unter Tage, die geeignet sind. Also es wird immer mehr eingeengt. Jetzt hat Herr Bauchmüller ja gerade schon beschrieben, wie höchstwahrscheinlich alle Landesregierungen jetzt ihre eigenen Expertinnen und Experten in Stellung bringen werden. Wie garantieren Sie da Ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit?
Ich glaube, das haben wir jetzt am Montag unter Beweis gestellt mit der Vorlage des Zwischenberichtes Teilgebiete, dass zum einen wir von allen Bundesländern Daten auswerten, unabhängig davon, was in Koalitionsverträgen steht. Das funktioniert. Also die Daten, die wir brauchen, die haben wir. Gleichzeitig leben wir von diesem wissenschaftlichen Diskurs, der da jetzt kommt. Und da kann ich auch nur ermutigen und anregen. Ich habe die geologischen Landesämter erlebt als Landesämter auch mit einem hohen Berufsethos, die ein Interesse daran haben, an dieser großen Aufgabe mitzuwirken. Und es ist völlig richtig und völlig natürlich, dass jetzt in einem weiteren Verfahren man sich auch mit ihnen auseinandersetzen wird, über die Geologie vor Ort. Die 3D-Modelle der Bundesländer sind ja über Jahrzehnte entstanden mit dem Wissen der Landesämter, nicht in dem Glauben, dass sie mal für die Endlagersuche zur Verfügung gestellt werden, aber das ist jetzt eben so. Insofern erwarte ich schon, dass es einen kritischen Diskurs gibt, auf den wir uns auch einlassen werden. Das ist in der Tat ein Wesensmerkmal dieses Verfahrens. Wir haben ja mit dem Zwischenbericht Teilgebiete noch keine Fakten geschaffen, sondern eine Diskussionsgrundlage, die Beteiligung ermöglicht, bevor Fakten geschaffen wurden. Insofern gehe ich schon davon aus, dass auch die jeweiligen Landesregierungen mit ihren Expertinnen und Experten sich den Bericht genau anschauen und für die dann auch diskutieren, die Ergebnisse, und darüber reden. Ich glaube, das Wichtige ist die Transparenz, das heißt, nachvollziehbar zu dokumentieren, wie wir zu unseren Entscheidungen gekommen sind, für jedermann. Daran werden wir noch weiter arbeiten müssen, das ist völlig klar. Ein Teil der Datengrundlage ist schon öffentlich, aber nur ein kleiner Teil. Und dass dieser größer wird und dass die Methoden auch öffentlich diskutiert werden, das kann dem Verfahren am Ende nur helfen.
Es gab ja auch schon Kritik, dass bisher eben, wenn es um die Daten geht, noch mehr Transparenz hätte möglich sein können. Wollen wir auf das nochmal schauen, was jetzt vor uns liegt in Bezug auf die Bürgerbeteiligung. Das ist ja oft erwähnt worden, auch von Frau Harms gerade, dass dieses Verfahren da weit voraus ist im Vergleich zu dem, was wir in Gorleben gesehen haben. Herr Bauchmüller, Sie schreiben in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der vor den Ergebnissen veröffentlicht worden ist, das ist ein Experiment, was wir jetzt sehen. Wovon hängt ab, ob dieses Experiment gelingen wird?
Also es ist ein Experiment insofern, als da etwas gelingen soll, was gegen alle unsere politische Erfahrung spricht. Nämlich, dass sich Politik tatsächlich raushält oder zumindest nicht versucht, hinter verschlossenen Türen irgendwelche Dinge in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das heißt, im ersten Schritt geht es jetzt tatsächlich darum, erstmal eine Diskussion zu starten. Dieser Bericht, der jetzt vorliegt, ist ja überhaupt erstmal die Grundlage, auf der man diskutieren kann, weil damit erstmals eben Menschen wissen, das könnte für mich relevant werden, dieses Thema. Es ist nicht zu erwarten, dass Menschen in anderen Regionen sich da einbringen, aber eben die denken oder fürchten oder was auch immer, dass ihre Umgebung zu einem Endlagerstandort werden könnte. Für die Politik ist wirklich die größte Herausforderung, das zu begleiten, das auch politisch zu flankieren, aber nicht etwa jetzt auf die Idee zu kommen, im nächsten Wahlkampf, im Landtagswahlkampf, in irgendwelchen Kreis- oder Kommunalwahlen, damit zu werben, ich verhindere euch das Endlager.
Glauben Sie daran, dass das nicht passieren wird?
Ich kann es kaum glauben, dass jemand auf die Idee kommt, damit Wahlkampf zu machen. Es steht ja auch in Bayern im Koalitionsvertrag, dass Bayern nicht geeignet ist. Also das ist ja im Grunde das Kind an der Stelle schon das erste Mal in den Brunnen gefallen. Aber was entscheidend ist, ist, dass jemand, der so Wahlkampf macht, damit nicht verfängt. Ja? Dass er es nicht schafft, tatsächlich irgendwie politische Prozesse zu beeinflussen. Weil das ist der Sündenfall. Wenn das einmal geschieht, dann ist dieses ganze Verfahren unterminiert und diskreditiert. Dann wird man immer im späteren Verlauf sagen können, naja, das ist ja damals nicht mit rechten Dingen zugegangen, deswegen kann der Standort X oder Y, der jetzt ausgewählt wurde, gar nicht der Standort sein.
Frau Harms, Sie mussten kurz auflachen, als es darum ging, ob die Politik sich raushalten kann.
Ja, also raushalten ist für mich vielleicht das falsche Wort, obwohl ich weiß, was Michael Bauchmüller meint. Sie haben ja dann auch noch gesagt, Herr Bauchmüller, die Politik sollte das Verfahren flankieren. Was ich denke, ist, dass die gewählten Vertreter in Landtagen und in Bundestagen, die sich in einem ziemlich großen Konsens zuerst nach Fukushima zum zweiten Mal auf den Ausstieg aus der Atomenergie und dann auf den Neuanfang der Endlagersuche verständigt haben, dass die gewählten Repräsentanten unserer Bürgerinnen und Bürger zu diesem Konsens stehen müssen und dass sie tatsächlich jetzt nicht einen falschen und unverantwortlichen, unvernünftigen Streit vom Zaun brechen dürfen. Und ob das klappt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin nach diesen ganzen Jahrzehnten der Auseinandersetzung davon überzeugt, dass man nur dann eine verantwortbare Lösung für die Endlagerung finden kann, wenn man das im Konsens macht. In der heute ja meist üblichen starken Polarisierung und auch angesichts von immer unvernünftigeren Diskussionsangewohnheiten erscheint mir das trotzdem recht schwierig. Und ich glaube, dass deshalb auch dieser Moment der Veröffentlichung des ersten Berichtes der BGE und der Einstieg in die ersten großen Bürgerbeteiligungsformate im Rahmen dieser geplanten Fachkonferenzen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Moment ist. Und die Politik sollte sich, so wie das im Bundestag fraktionsübergreifend möglich gewesen ist, so wie das im Bundesrat eben auch in einem ganz breiten Konsens möglich gewesen ist, die Politik sollte sich jetzt eben wieder hinter dieses Verfahren stellen.
Aber das waren immer abstrakte Einigungen. Also man konnte sich abstrakt auf das Verfahren einigen.
Aber Herr Bauchmüller, man wusste schon, dass diese abstrakte Verfahren darum kreisten, Standortregionen in verschiedenen Wirtsgesteinen zu ermitteln. Also das war keine Unbekannte in dieser Einigung.
Absolut. Aber unter Soziologen gibt es dieses Wort von der Legitimität durch Verfahren. Und das ist eigentlich das Experiment. Schaffen wir eine Entscheidung zu legitimieren am Ende durch das Verfahren? Und da muss man eben jetzt durch diese konkreten Diskussionen durchgehen, jenseits der abstrakten Einigung darauf, dass man überhaupt dieses Verfahren will.
Wir hatten gerade, oder Sie, Frau Harms, hatten gerade schon die Fachtagungen angesprochen, die jetzt beginnen werden in gut zwei Wochen Mitte Oktober. Ich will, bevor wir darauf kommen, noch einmal Steffen Karnitz fragen zur Rolle der Politik jetzt in diesem Verfahren. Denn Sie, Herr Karnitz, bevor Sie Geschäftsführer der BGE, also der Bundesgesellschaft für Endlagerung waren, waren Sie ja auch für die CDU im Bundestag. Sie sind nach wie vor CDU-Mitglied. Müssen Sie sich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen melden jetzt und sagen, haltet still, lasst jetzt erstmal den Prozess laufen?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen müssen wir genau erklären, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind und deutlich machen, es ist ein erster Frühjahr, ein erstes frühes Pflänzchen, aber es gelingt eben nur, wenn dieser Konsens erhalten bleibt und wenn man jetzt nicht auf diese kurzfristigen Reflexe schielt, nach dem Motto, wenn ihr mich wählt, dann gibt es bei mir kein Endlager, gibt es bei uns kein Endlager. Mein Eindruck ist aus den ersten Reaktionen in dieser Woche, dass das ganz überwiegend gelingt. Aber natürlich ist es schon so, dass auch wir akzeptieren, es ist am Ende ein Verfahren, in dem die Politik das letzte Entscheidungsrecht hat. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass je objektiver und wissenschaftsbasierter die Entscheidungsgrundlage ist, es Politik am Ende auch umso einfacher fällt, eine Entscheidung mitzutragen. Das heißt also, wenn wir das Wissenschaftsbasierte und das Transparente durchhalten, dann glaube ich, gibt es eine gute Chance für Politik, am Ende auch eine Entscheidung zu verkünden, die dann toleriert werden kann.
Welche Rolle werden die Bürgerinnen und Bürger spielen? Das Verfahren muss laut Gesetz mit einer Bürgerbeteiligung vonstatten gehen. Es gibt jetzt diese ersten Fachtagungen. In 2 Wochen geht's los. Dann nächstes Jahr gibt es 3 weitere. Aber Herr Karnitz, es gibt schon Kritik, unter anderem von der Initiative Ausgestrahlt. Die sagen, das wird eine Pseudobeteiligung sein.
Nein, das glaube ich nicht, dass es eine Pseudobeteiligung wird. Zum einen sagt das Gesetz ja sehr klar, dass wir die Ergebnisse dieser Fachkonferenz Teilgebiete zu berücksichtigen haben auf dem Weg zu den Standortregionen.
Aber nicht wie genau.
Nee, das stimmt, da haben Sie recht. Das werden wir nochmal ausdifferenzieren, jetzt auch für die erste Auftaktveranstaltung in Kassel. Ich glaube, da brauchen wir ein gemeinsames Verständnis. Ich will es mal ganz plastisch machen. Wir können natürlich mit Ergebnissen umso einfacher umgehen, die auch konkret bezogen auf fachliche Hinweise sind. Womit wir Schwierigkeiten hätten, wäre, wenn die Fachkonferenz 3-mal tagt und uns dann den Livestream übergibt und sagt, hier sind 3-mal 8 Stunden, guckt ihr euch an und zieht raus, was ihr rauszuziehen haben wollt. Sondern ich glaube, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis dafür, welche Ergebnisse in welcher Art und Weise einfließen. Wichtig für uns als BGE wird sein, dass wir in der Tat diese Bürgerbeteiligung ernst nehmen, die Hinweise, die kommen, bewerten und dann sie übernehmen oder auch nicht. Das kann ja passieren, wenn wir fachlich der Überzeugung sind, dass es nicht geht. Dann müssen wir begründen, warum wir das nicht machen. Wichtig ist, dass wir transparent agieren auf dem Weg zu den Standortregionen. Und insofern ist das, glaube ich, keine Pseudobeteiligung, sondern es ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wo eben noch keine Fakten geschaffen worden sind, die Möglichkeit, sich sehr, sehr früh einzubringen in das Verfahren.
Das heißt, Sie sind nicht diejenigen, die entscheiden am Ende, welche Kritik und welche Sorgen legitim sind?
Nein, ich finde erstmal, jede Sorge und jede Kritik ist grundsätzlich berechtigt und auch nicht jeder muss sich konstruktiv verhalten, sondern ich hoffe, dass sich die Menschen beschäftigen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen mit dem, was wir vorgelegt haben und dass der Konsens nach wie vor besteht. Wir brauchen in Deutschland ein sicheres tiefengeologisches Endlager und insofern geht es darum, dass wir selbstverständlich Kritik annehmen, dass wir darüber diskutieren und dort, wo es fachliche Anregungen gibt, die auch hinterfragen. Wir haben das ja bei der Methodenentwicklung gezeigt. Wir haben im Vorfeld schon die Methoden online konsultiert. Da hat es auch fachliche Hinweise gegeben, die wir angenommen haben, wo es zu einer Anpassung der Methodik geführt hat. Und mit dieser Offenheit würde ich gerne auch weiter in die Fachkonferenz Teilgebiete gehen.
Frau Harms, die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die hat das Wort Déjà-vu benutzt, wenn es eben darum geht, wie das Verfahren jetzt läuft, im Hinblick auf Fehler, im Hinblick auf Nichtbeteiligung. Erleben Sie auch ein Déjà-vu?
Nein, ich bin auch Mitglied dieser Bürgerinitiative und ich kenne die Standortentscheidung Gorleben von Anfang an und Déjà-vu, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe das schon sehr oft gesagt in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Dieses Auswahlverfahren, wie es jetzt in Gang gesetzt worden ist vor einigen Jahren, kann man mit dem Verfahren von vor 45 Jahren überhaupt nicht vergleichen. Da liegen wirklich Lichtjahre politischer Auseinandersetzung, politischen Lernens, auch wissenschaftlicher Auseinandersetzung dazwischen. Und vieles von diesem Lernen und Erfahrung ist in dieses Verfahren eingeflossen.
Ich finde, man kann an der Stelle kritisch auch mal die Rolle mancher Kritikerbewegungen hinterfragen, die ja zum Teil buchstäblich Ein-Mann-Bewegungen sind. Ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt schon von einer Pseudobeteiligung zu sprechen, wo man eben noch gar nicht weiß, wie die Beteiligung abgelaufen ist und welchen Einfluss sie am Ende hat, finde ich also gelinde gesagt nicht besonders konstruktiv.
Aber also gut, da müsste ich dann mal sagen, meine Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, die ich ja mitgegründet habe und in der ich bis heute auch mich engagiere, ist keine Ein-Mann-Bewegung.
Die meinte ich damit auch nicht.
Das möchte ich dann auch nicht missverstanden wissen, aber was ich gerne noch sagen würde, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt an die Schweiz denke, wo ich mich mit dem Auswahlverfahren in den letzten Jahren beschäftigt habe, oder nach Schweden gucke, das sind nämlich auch Verfahren, aus denen wir zum Teil lernen, dann stelle ich eben auch wieder fest, dass wir in Deutschland eigentlich sehr wenig Erfahrungen damit haben, wie eine solche Bürgerbeteiligung bei einer solchen Aufgabenstellung tatsächlich funktionieren kann. Und für mich sind 2 Sachen jetzt eigentlich auch vor diesem entscheidenden Schritt zur Fachkonferenz, also Vorkonferenz und dann Fachkonferenzen im nächsten Jahr. 2 Fragen sind offen, die kann ich auch nicht wirklich gut beantworten. Die würde ich eigentlich gerne an Herrn Karnitz mal weitergeben.
Ich schreibe sie mal auf.
Das eine ist, wie verhält sich eigentlich dieses Ziel der Beteiligung jetzt im Laufe des nächsten Dreivierteljahres in den Fachkonferenzen zur Arbeit der BGE, die ja in dieser Zeit eigentlich weiter in den Gebieten, die jetzt ausgewiesen worden sind, als Teilgebiete eingrenzen soll. Also entsteht da nicht schon eine nicht auflösbare oder schwer auflösbare Spannung? Und die zweite und wirklich auch große Frage ist, wie arbeiten eigentlich wir alle, also die Bürger, aber auch die Institutionen und die BGE als Gesellschaft, wie arbeiten wir mit dem nationalen Begleitgremium? Das ist ja eine zentrale Instanz für die institutionalisierte Bürgerbeteiligung auch. Und ich habe in den letzten Sitzungen den Eindruck gewonnen, dass das nationale Begleitgremium bisher eigentlich so ein bisschen im luftleeren Raum schwebt und möglicherweise auch zwischen Baum und Borke gerät.
Stimmt das, Herr Karnitz?
Ja, die Gefahr, die gibt es durchaus. Ich glaube aber, dass natürlich das nationale Begleitgremium in der Tat eine ganz wichtige Funktion in diesem Verfahren hat. Es hat die Aufgabe der vermittelnden und unabhängigen Begleitung. Es hat draußen relativ wenig Wert, wenn die BGE über ihre eigene Arbeit sagt, dass sie wissenschaftlich ist und fundiert ist. Es braucht immer externe Autoritäten und natürlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das mit eigenem Auge sehen können und dann auch begutachten können. Das nationale Begleitgremium hat eine solche Funktion. Sie haben die Möglichkeit, bei uns umfangreich Akteneinsichten vorzunehmen. Das haben Sie im Vorfeld der Veröffentlichung des Zwischenberichtes Teilgebiete sehr intensiv getan. Das heißt, ich glaube, Sie können ein ganz wesentlicher Akteur für, sagen wir mal, Transparenz und auch Beteiligung im weiteren Verfahren werden. Und insofern halte ich das NBG auch für die Organisation und die Ausgestaltung der Fachkonferenzen für einen ganz wichtigen Mitspieler, den man nicht nur zu berücksichtigen hat, sondern der auch hier eine wichtige vermittelnde Instanz sein kann. Ich möchte, wenn ich darf, ganz kurz auf die erste Frage eingehen, die ganz wichtig ist. Frau Harms hat nämlich die Frage gestellt, arbeitet die BGE jetzt unmittelbar weiter an Schritt 2, obwohl es Beteiligung gibt über Schritt 1? Also werden nicht Fakten geschaffen, die durch Bürgerbeteiligung gar nicht mehr verändert werden können? Und das Gesetz in der Tat sagt es genau so, arbeitet bitte weiter als BGE und ich kann es auch gut begründen. Wir haben im zweiten Schritt etwas zu tun, Eingrenzung der Teilgebiete auf Basis von Sicherheitsuntersuchungen. Für diese vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchungen gibt es gerade erst seit wenigen Monaten eine gesetzliche Grundlage in Form einer Verordnung. Das, was wir jetzt tun, ist also eine Methode zu entwickeln, wie wir diese Sicherheitsverordnung konkret anwenden, also wie wir Untersuchungsräume ausweisen in den Teilgebieten, um die Teilgebiete einzugrenzen. Wir tun es faktisch noch nicht, sondern wir steigen in die Methodenentwicklung ein. Das heißt, wenn man so will, auf einem anderen Handlungsstrang als dem Handlungsstrang, mit dem sich die Fachkonferenz Teilgebiete beschäftigt. Aber mir ist klar, das ist eine echte kommunikative Herausforderung, die wir aber auch öffentlich ganz zu Beginn der Fachkonferenz oder der Auftaktveranstaltung nochmal klar sagen werden. Das, was wir hier tun in der Fachkonferenz, ist nicht nachlaufend im Sinne von, das wird vielleicht berücksichtigt, sondern es ist in einem anderen ganz wesentlichen Handlungsstrang, der zu den Teilgebieten geführt hat.
Rechnen Sie damit, Herr Bauchmüller, dass am Ende dieser Konferenzen oder am Ende des Prozesses irgendeine Region sagen wird, ja, wir sind argumentativ überzeugt, wir machen das?
Also was ist eine Region? Ja? Was macht eine Region aus?
Ein Standort.
Die Frage ist, ob eine Mehrheit in einer Region das nachvollziehen kann. Es wird natürlich immer Gruppen geben, die das nicht wollen.
Klar, einheitlich wird es nicht.
Aber die Himmel und Hölle in Bewegung setzen werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man am Ende, also schweren Herzens wahrscheinlich, aber eben doch akzeptieren kann, dass das eben das Ergebnis ist. Aber das setzt wahrscheinlich auch voraus, dass man mit diesen Regionen eben dann auch besonders umgeht, dass man sich überlegt, wie kann man die jetzt noch fördern, was kann man für die Regionen sonst noch tun, damit dieser Nachteil, dieses Stigma-Endlager nicht die Regionen völlig ins Hintertreffen bringt.
Aber wenn Sie sagen fördern, dann meinen Sie kaufen.
Genau das ist wahrscheinlich der Vorwurf, der dann wieder von interessierten Seiten kommen wird. Aber also, Sie fragen mich, ob ich es mir vorstellen kann. Ob ich es erwarte, ist eine andere Frage. Und ob ich es erwarte, hängt eben ganz maßgeblich vom Gelingen dieses Experiments ab. Mhm. Und es ist ein Experiment. Wir haben so einen Prozess für ein solches Infrastrukturprojekt mit so vielen Vorbehalten noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik abgezogen. Und insofern ist das wirklich ein Experiment mit offenem Ausgang. Aber wenn man eben was tun kann, damit es gelingt, dann ist es alle Transparenz, alle Diskussion, sich auch alle Zeit nehmen, die man braucht. Ich glaube, dass die Zeitpläne, die da jetzt im Raum stehen, also nicht besonders realistisch sind. Sich alle Zeit nehmen, die man braucht, mit allen reden, um am Ende dann also mit möglichst geringem Flurschaden tatsächlich ein Endlager bauen zu können.
Bevor wir auf die Zeitpläne kommen, möchte ich die Frage auch nochmal Frau Harms stellen. Was ist Ihre Erwartung, wenn wir über diese Bürgerbeteiligung sprechen und eben über die Frage, ob wir in einem Konsens und in einer Auseinandersetzung mit Fakten an einen Punkt kommen, wo die Mehrheit in einer Region oder an einem Standort sagt, gut.
Ich weiß es nicht. Also ich bin nach jahrzehntelangen Beschäftigungen mit diesem Problem Atommüll immer noch der Meinung, dass unter den verschiedenen Methoden, die je diskutiert wurden, diese Methode tiefe geologische Endlagerung die beste unter vielen schlechten ist. Aber ob wir das verwirklichen können, kann ich nicht voraussagen. Ich glaube, dass die Politik in Deutschland, jedenfalls hatte ich den Eindruck, als das Standortauswahlgesetz gemacht wurde, dass die Politik in Deutschland gelernt hat, dass man das nicht in der Konfrontation verwirklichen kann. Also niemand möchte die Szenarien der Castortransporte oder das Szenario Wackersdorf auch neu erleben. Und das bedeutet eben, dass man das, was man sich für das Verfahren vorgenommen hat, dass es wissenschaftsbasiert, transparent, partizipativ und auch lernend sein soll, dass man das ernst nehmen muss. Also diese Bereitschaft, sich zu korrigieren und wenn man Bedenken nicht ausräumen kann, denen nachzugehen und nachvollziehbar dann den weiteren Weg mit den Bürgern zu klären, das ist unerlässlich, um dieses Problem lösen zu können. Ob das alles reicht, um die Lösung dann am Ende gemeinsam zu beschließen, das kann ich heute nicht voraussagen. Und wichtig für mich ist zurzeit, eben was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Politik den Kompromiss oder Konsens, der gefunden wurde, jetzt verteidigen muss und dass auf allen beteiligten Seiten, also in der Behörde, im neu gegründeten Bundesamt, bei der BGE, im nationalen Begleitgremium, unter den Bürgerinnen in Standortregionen und eben auch unter den Repräsentanten in der Politik, dass da wahnsinnig viel Geduld aufgebracht werden muss, damit das alles gelingen kann. Das wird lange dauern. Auch das weiß man, wenn man in die anderen Länder, die ihre Verfahren zum Teil ja schon zum zweiten Mal machen, wenn man da hinguckt. Und das sind Länder, Schweden zum Beispiel, mit einem sehr viel größeren Vertrauensvorschuss der Bürger in den Staat. Die Schweiz mit einem unglaublich eingeübten Partizipationsmodell. Also beides Dinge, die wir in Deutschland im Moment in dieser Qualität nicht haben.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Rebecca Harms ist heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur von den Grünen. Und wir haben auch Michael Bauchmüller bei uns von der Süddeutschen Zeitung. Und wir haben Steffen Karnitz bei uns, einen der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wir sprechen über die Suche nach einem atomaren Endlager für Deutschland. Und Herr Karnitz, wir hatten auch gerade eben schon mal angesprochen den Zeitplan. Herr Bauchmüller hält ihn für unrealistisch. 2031 soll es eine Lösung geben. Schaffen Sie das?
Ja, das hoffe ich doch sehr, dass wir das schaffen. Ich glaube auch, dass es möglich ist. Gleichzeitig verstehe ich, dass man kritisch auf die Zeitpläne guckt, auch mit Blick auf unsere europäischen Nachbarn. Denn die Endlagersuche ist keine triviale Angelegenheit und sie darf natürlich auch nicht zulasten der Beteiligungsformate gehen, die wir gesetzlich ja auch normiert haben. Ich glaube, dieser Zeitplan ist auch deswegen wichtig, weil er dokumentiert, dass wir alle gemeinsam das ernst meinen, dass wir das Problem der Lösung nicht auf die Zukunft schieben und sagen, darum sollen sich mal nachfolgende Generationen kümmern, sondern dass wir das ernst meinen und jetzt in der nötigen Geschwindigkeit, aber auch mit der nötigen Sorgfalt hier zu einem Ergebnis kommen. Ernsthaft können wir, nachdem wir die Standortregionen ausgewiesen haben und erstmals dieser Prozess stattgefunden hat, von der Vorhabenträger legt vor, die Aufsicht prüft, die Beteiligungsformate informieren sich und beteiligen und anschließend entscheidet der Gesetzgeber. Das läuft ja dreimal im Verfahren. Das werden wir erstmals, nachdem wir die Standortregionen vorgelegt haben, wissen, wie lange das dauert. Und dann haben wir auch, glaube ich, allen Grund, ernsthaft über den Zeitplan zu reden. Aber dass es richtig ist, hier auch über einen ambitionierten Zeitplan zu dokumentieren, dass wir Ziele verfolgen, das finde ich schon nachvollziehbar.
Ich finde, Herr Kanitz, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Alternativen. Es gibt im Grunde zwei Alternativen zu diesem Verfahren. Das eine ist, Sie haben es gesagt, auf künftige Generationen verlagern. Denn das heißt, dass wir im Grunde eine ewige oder unendliche Zwischenlagerung haben werden von Atommüll in keinesfalls sicheren Zwischenlagern. Oder die andere Alternative ist, dass wir es irgendwo ins Ausland verticken für viel Geld, das in Sibirien oder sonst wo lagern lassen. Das halte ich eigentlich auch nicht für eine ethisch besonders überzeugende Variante. Und deswegen, ja, ich kann verstehen, dass man sagt, wir setzen uns einen ambitionierten Zeitplan. Wir sagen, 2031 muss das Endlager gefunden sein. Aber also bei all den Zwischenschritten, die es gibt und bei allen Erfahrungen mit anderen Beteiligungsformaten, bei weit weniger strittigen Projekten, denke ich, dass also das ist eigentlich kaum zu schaffen, wenn man es wirklich am Ende sauber dokumentiert und sauber diskutiert beschließen will. Aber da kommt es dann auch auf 10 Jahre nicht an.
Kommt es auf 10 Jahre nicht an, Frau Harms?
Also die wahrscheinliche Inbetriebnahme eines Endlagers in Deutschland wurde von allen Experten aus der Atomindustrie und aus der Wissenschaft, die ich kenne, sowieso immer weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts datiert, schon seit geraumer Zeit. Deswegen ist es wirklich nicht so, dass man da über 5 Jahre mehr oder weniger streiten muss. Wichtig ist, dass man das verantwortungsvoll macht. Und Herr Bauchmüller hat ein Riesenthema angesprochen. Das ist eben das Problem mit der Zwischenlagerung. Und wenn es einen Druck gibt auf das Verfahren, der auch nachteilig sein könnte, weil er dann zu vorschnellen Entscheidungen führen könnte, dann ist es die Situation der Zwischenlagerung. Weil ich meine, ich habe auch die Entstehung der Zwischenlagerung von Anfang an verfolgt. Das war ja ursprünglich gar nicht geplant, als der Standort Gorleben benannt wurde, dass wir das Castor-Lager bekommen, was wir da heute haben. Und das, was als Zwischenlösung für 1 bis 2 Jahrzehnte ursprünglich geplant war, das sind jetzt Lager, das ist eine Technik, die muss so rund 70 bis 100 Jahre standfest sein. Und das ist etwas, was schon ein großes Unbehagen macht. Und die Sorgfalt, die wir für das Endlagerverfahren einfordern, diese Sorgfalt ist nur möglich, wenn eben auch garantiert wird, dass es einen sorgfältigen Umgang mit diesen Zwischenlagern und möglichen Problemen gibt.
Herr Kanitz, die Zwischenlager, welche Rolle spielen die für Sie in Ihren Diskussionen? Spüren Sie den Druck darum? Es gibt ja die Genehmigungen, die dann zum Teil in der Mitte der 30er Jahre auslaufen werden. Also viel Zeit ist dann im Endeffekt auch nicht.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist ja auch der jetzige Zeitplan schon so, dass das Endlager frühestens 2050 in Betrieb geht. So ist die aktuelle Zeitplanung. Insofern muss der Zwischenlagerbetreiber, die BGZ, so oder so hier Anträge stellen zur Verlängerung der Standzeiten, der Genehmigungen. Und der Nachweis muss dann eben geführt werden in einem Verfahren, dass sowohl die Behälter als auch die Hallen für die Zeit noch halten. Ich weiß, dass die BGZ auch da dran ist, genau das vorzubereiten. Das heißt, wir müssen, glaube ich, beide Handlungsstränge unabhängig voneinander behandeln. Ja. Es zeigt natürlich trotzdem selbstverständlich, dass auch die Zwischenlagerthematik mittelfristig ein Thema ist. Wir wollen nicht, dass an den Zwischenlagerstandorten wir faktisch zu Endlagern kommen. Und das ist auch das, was die Betroffenen an den Zwischenlagerstandorten ja zu Recht immer wieder einfordern. Insofern gibt es auch eine Interdependenz zwischen beiden Themen. Und natürlich ist es so, dass an den Zwischenlagerstandorten es auch eine oft schon sehr interessierte und informierte Öffentlichkeit gibt, die insofern in diesem Verfahren auch mitmachen kann. Und mein Eindruck ist, wenn man jetzt auf die Fachkonferenz Teilgebiete schaut, da wird es, glaube ich, auch viele Beteiligte aus den jeweiligen Regionen geben, weil häufig natürlich auch Zwischenlagerstandorte gleichzeitig Teilgebiete sind. Insofern gibt es natürlich eine Interdependenz zwischen beiden Themen.
Wenn wir über Zeit sprechen, dann müssen wir natürlich auch noch mal über die Rolle des Bundestages sprechen. Frau Harms, die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, der Sie auch angehören, die haben am Montag als Reaktion auf diesen Teilbericht gesagt, der Prozess kann nicht nur von temporären Mehrheiten geregelt sein. Wir brauchen etwas, das über Legislaturperioden trägt. Was könnte das sein?
Ja, das ist jetzt ja angelegt in diesem Verfahren und in der BGE, der Gesellschaft, die dafür gegründet worden ist, und dem neu geschaffenen Bundesamt. Dass es auch eine Unabhängigkeit von wechselnden Mehrheiten gibt. Auf der anderen Seite denke ich eben auch, dass es so wie Deutschland funktioniert als demokratisches System, wichtig ist, dass das, was repräsentativ entschieden worden ist bisher und was im Standortauswahlgesetz eingeflossen ist, dass wir fordern müssen von unseren gewählten Vertretern, dass sie das auch zur weiteren Grundlage ihres Handelns machen.
Man weiß aber natürlich nicht, wie der Bundestag 2031 oder danach besetzt sein wird.
Das ist eben so in der Demokratie, dass man das nicht weiß. Und unter anderem deshalb glaube ich eben auch, dass die Frage, wie wir dieses Verfahren führen, mit wie viel Geduld und Engagement sich auch Bürger darauf einlassen, dass die mitentscheidend darüber sein wird, ob das zuverlässig so verlaufen kann, wie man sich das wünscht. Ja. Also ich möchte eigentlich, dass die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg mit dem, was wir erreicht haben, auch selbstbewusst umgeht. Weil dass es diesen Neubeginn gibt, das ist etwas, was wir, ich weiß nicht, seit wann zum Teil unseres Forderungskataloges gemacht haben. Und dass das von der Politik so weitgehend aufgegriffen worden ist mit diesem Neuanfang, das ist etwas, was ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren ganz bestimmt nicht so erwartet hätte. Und für mich ist es im Moment nicht so, dass an erster Stelle steht, der in der repräsentativen Demokratie zu Beginn dieses Verfahrens der gewählten Instanz das Misstrauen auszusprechen, sondern für mich steht im Moment eigentlich die Frage im Mittelpunkt, wie diese gemeinsame Verantwortung von Politikern und Bürgern, wie die ausgefüllt werden kann.
Herr Bachmüller. Es wird im Jahr 2031 eine grundlegend andere Konstellation geben. Es wird nämlich keine Atomkraftwerke mehr geben, aller Voraussicht nach. Und in der Vergangenheit war Gorleben auch immer ein Symbol gegen Atomenergie. Also Gorleben war immer auch Instrument. Wenn man gegen Gorleben war, war man eigentlich auch dagegen, dass Atomenergie weiter genutzt wird. Weil es sollte auch gar nicht erst der Beweis erbracht werden können, dass es überhaupt möglich ist, dieses Zeug irgendwie sicher zu verwahren. Und Gorleben war da ja auch der untaugliche Ort dafür. Diese Diskussion muss man nicht mehr führen. Also jetzt geht es tatsächlich darum, die Menge Atommüll können wir nicht mehr aus der Welt diskutieren. Und das wird auch ein zukünftiges Parlament nicht können. Also dieses Problem nun zu lösen, fernab von Diskussionen über Energiepolitik, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben, wird, glaube ich, von der Seite etwas einfacher werden.
2031 wird aber trotzdem eine politische Entscheidung getroffen werden, keine wissenschaftliche, oder?
Natürlich, natürlich. Jede Zwischenentscheidung, die der Bundestag trifft, ist natürlich eine letzten Endes auch politische Entscheidung, weil Politiker darüber befinden müssen. Aber sie sollen es eben tun im Lichte dessen, was wissenschaftlich diskutiert wurde vorher, was mit den Betroffenen diskutiert wurde, und dann eine Entscheidung fällen, möglichst im großen Konsens. Das wäre natürlich günstig, wenn es abermals eine so fraktionsübergreifende Entscheidung gäbe in allen Zwischenstufen. Aber klar, das ist dann eine Entscheidung der gewählten Abgeordneten.
Und am Ende verlieren die, die kleinste Lobby haben? Oder ist das jetzt zu pessimistisch?
Genau so soll es ja nicht laufen,
ja,
diesmal.
Das ist klar.
Es soll kein Streit zwischen Lobbys werden, die stärker oder schwächer sind, sondern es soll ein Streit des Argumentes werden.
Frau Hamt.
Ja, man muss das nochmal bekräftigen, was Herr Bauchmüller gesagt hat. Also dieses unbedingte Festhalten über lange Zeit an Gorleben, trotz der Bedenken, die es gegen den Salzstock gab, das hatte ja auch damit zu tun, dass die Atomwirtschaft die Lösbarkeit zeigen wollte, damit die Atomkraftwerke am Netz bleiben konnten und das Misstrauen kleiner werden sollte. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, für die Rahmenbedingungen jetzt das Problem der Atommüllendlagerung neu anzugehen. Aber tatsächlich bleibt das Problem gleich groß. Also es ist eine gute veränderte Rahmenbedingung, aber das Problem, also die Schwierigkeit, diese Frage der Endlagerung zu lösen, die hat sich dadurch nicht verändert.
Herr Karnitz, Sie waren selber 4 Jahre im Bundestag. Was glauben Sie, wie unpolitisch kann diese Entscheidung am Ende sein? Der Druck wird enorm sein auf die einzelnen Abgeordneten.
Ja, das mag so sein, dass der Druck am Ende groß ist. Aber ich würde mal dafür plädieren, dass wir das Verfahren nicht vom Ende her diskutieren, sondern es ist ja ein zartes Pflänzchen gewachsen mit dem Konsens, den es zwischen Bundestag und Bundesrat, den es vielleicht auch gesamtgesellschaftlich gegeben hat für den Neustart des Verfahrens. Das erste zarte Pflänzchen ist jetzt vielleicht der Zwischenbericht Teilgebiete, der zeigen kann, ob die Grundprinzipien, die man sich damals vorgestellt hat, wissenschaftsbasiert, transparent, selbsthinterfragend und lernend auch eingehalten werden können. Wir müssen uns auch an die Beteiligungsformate gemeinsam gewöhnen. Wir müssen schauen, wie weit geht Beteiligung und wo hat sie möglicherweise auch ihre Grenzen. Und das wird auch Unzufriedenheiten produzieren, mit denen wir dann umzugehen haben in einer vernünftigen Art und Weise. Ich glaube, dass das gelingen kann, 2031 eine Entscheidung vorzubereiten, die diesen Prinzipien erstens entspricht und die am Ende auch in der entsprechenden Region toleriert werden kann. Im Übrigen nicht, indem man die Region kauft, das vielleicht nur als Nebenaspekt, sondern das Verfahren ist ja so angelegt, dass die Region selber Vorschläge macht, was ihr helfen könnte, um dieses Thema zu akzeptieren. Es geht eben bewusst nicht darum, diejenige Region zu nehmen, die geringste Lobbyinteressen hat oder die geringste Lobby hat, sondern diejenige Region zu nehmen, die aus geologischen Gründen geeignet ist. Insofern glaube ich, wir werden so viele gute Gründe liefern für Politik am Ende, dass sie dann diesem Verfahren auch folgen kann und insofern guten Gewissens eine Entscheidung trifft. Möglicherweise nicht im hundertprozentigen Konsens, aber mit einer breiten, breiten Mehrheit. Das wäre mein Wunsch und daran versuchen wir einen Teil zu beizutragen.
Es ging jetzt gerade auch um die Grenzen der Bürgerbeteiligung, die Sie angesprochen haben. Frau Harms, aus Ihrer Erfahrung heraus in der Bürgerbeteiligung und in den Protesten im Wendland, wo sind die Grenzen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil in dem Verfahren, wie es zu Gorleben abgelaufen ist, hat es eigentlich keine Bürgerbeteiligung in dem Sinne gegeben, dass wir wirklich hätten Einfluss nehmen können. Ich glaube, dass die Reichweite der Anti-Atom-Bewegung oder auch der Bewegung bei mir im Wendland, dass die erst größer geworden ist als politische Parteien, zuerst die Grünen, aber dann auch die Sozialdemokraten. Inzwischen sind es ja alle, sich der Anliegen dieser Bewegung angenommen haben. Und das soll jetzt ja anders sein. Also mit den Fachkonferenzen und dem nationalen Begleitgremium wird das erste Mal richtig systematisch eine neue Form von Bürgerbeteiligung zur Lösung der Endlagerfrage ausprobiert. Und ob das funktioniert oder nicht, das wird man jetzt sehen. Also ich werde mich darum bemühen, dass das eine Chance hat, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass man nur mit der Zustimmung von Bürgerinnen und Bürgern so ein Projekt wie die tiefe geologische Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen lösen kann.
Also es geht um Öffentlichkeit, um Politik und um Wissenschaft im Dreiklang. Herr Bauchmüller, in Ihrem Artikel Das Experiment, den Sie veröffentlicht haben, da steht folgender Satz: Scheitert das Verfahren, dann geht weit mehr zu Bruch als nur die Suche nach einem Endlager. Was geht zu Bruch?
Ich glaube, was wir hier gerade beginnen, ist der Versuch tatsächlich als Gesellschaft darüber zu reden, wie lösen wir ein Problem, das wir faktisch einfach haben. Ja, das haben Menschen, eine Generation vor uns hat das begonnen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir können es nicht wegdiskutieren. Und wir müssen eben als Gesellschaft im Vertrauen auf Wissenschaft, auf Argument, auf Geowissenschaft eine Auswahl treffen, mit der am Ende eben eine Mehrheit gut leben kann und nach Möglichkeit auch die Betroffenen an dem Standort am Ende ihren Frieden machen können. Und wenn das nicht gelingt, das ist der Umkehrschluss, dann scheitern wir als Gesellschaft an einer solchen Herausforderung. Ja, darum geht's.
Und größer als Gesamtgesellschaft kann man kaum scheitern.
So ist es. Klingt so groß. Es klingt pathetisch, groß, aber ja. Ich meine, das ist so groß. Und ich, also um es noch zu verschärfen, es ist ja tatsächlich auch so, dass das, was wir jetzt machen, was wir anfangen, was wir zur Entscheidung vielleicht 2031, vielleicht erst 2035 vorbereiten, dass das eine Entscheidung ist, die dann letztlich zu einem Betriebsbeginn vielleicht erst im Jahre 2060 oder 75 führt. Also alle diese Dinge, die wir jetzt diskutieren und anfangen zu klären, neu zu klären, die wirken sich erst Generationen nach uns aus. Und was das bedeutet, das verstehen, glaube ich, einige Leute von uns am Standort inzwischen besser, weil wir 1977 angefangen haben und viele von denen, mit denen wir diese Auseinandersetzung um Atommüll und Atomenergie angefangen haben, heute ja gar nicht mehr dabei sind. Also die allermeisten Vorstandsmitglieder aus der Gründungszeit, die sind gar nicht mehr dabei. Und ich fand in dieser Woche eigentlich am schönsten die Schlagzeile der Tageszeitung Die Taz, dass wir das noch Gorleben durften. Also ich glaube von mir nicht, dass ich alle Entscheidungen, auf die ich jetzt versuche hinzuarbeiten, dass ich die noch erleben werde.
Scheitern, so höre ich raus, ist keine Option. Aber wie groß, glauben Sie, ist die Chance des Scheiterns, Frau Harms?
Also das Problem ist so groß, dass die Aufgabe, das zu lösen, auch scheitern kann, aber das wäre schlecht. Alle Alternativen, die ich bisher kenne zur tiefen geologischen Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen, also eine Weile wurde ja diskutiert, das zur Sonne zu schießen. Es wird immer noch diskutiert, das mit Neutronenbeschuss zu lösen. Manche hoffen auf andere Entwicklungen hinter eben dieser Überschrift Transmutation. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass wir mit dem möglichst sicheren tiefen Einschluss, dass wir da seit langem über die richtige Lösung diskutieren. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden viele, viele, viele Generationen diesen gefährlichsten Müll einfach zu bewachen haben. Und das ist keine gute Option.
Herr Karnitz, was ist eigentlich schwieriger, als Bundestagsmitglied dafür mitverantwortlich zu sein oder als Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung?
Ich würde mal sagen, beides hat seinen Reiz. Dass ich damals auf Seiten des Parlaments die Rahmenbedingungen mitschaffen durfte für diesen Neustart der Endlagerung, war natürlich eine große Freude. Ist dann aber auch operativ verantworten zu dürfen. Das war jedenfalls nicht meine ursprüngliche Lebensplanung. Insofern ist das ganz spannend, mal beide Seiten kennenzulernen. Aber insofern kenne ich natürlich auch die Zwänge, in denen Politik agiert. Und versuche insofern, die auch mit zu berücksichtigen. Weil das ist schon wichtig. Wir leben in einem politischen Raum. Wir wollen ein Verfahren, das frei ist von politischer Einflussnahme. Aber wir wollen eins, das am Ende auch Erfolg hat, in dem Politik sich mehrheitlich dafür entscheiden kann und auch dahinter stellt. Und eben nicht um des kurzfristigen Erfolges willen jetzt in die vermeintliche Opposition zum Verfahren geht, sondern sich hinter das Verfahren stellt und auch animiert zur Beteiligung. Ich glaube, dem einen und der anderen ist gar nicht bewusst, wie weit seine Wirkmächtigkeit als Parlamentarier ist, in den unterschiedlichen Parlamenten. Das fängt ja in den kommunalen Parlamenten an. Und deswegen kann ich nur appellieren und bitten, dass wir diesem Verfahren eine Chance geben und uns jetzt nicht in viele Resolutionen begeben. Bei uns kommt bitte kein Endlager hin. Denn dann muss die Gegenfrage sein, was ist die Alternative? Was wollt ihr dann? Und Frau Harms hat es ausgeführt, es gibt aktuell keine echte Alternative. Wir verfügen nie über vollständiges Wissen. Aber es ist verantwortungslos, mit dem Wissen, das wir heute haben, nicht auch gut umzugehen und eine sichere Lösung zu produzieren, die am Ende reversibel sein kann, reversibel sein muss und auch, wo wir bessere Möglichkeiten gerne annehmen. Es gibt aktuell keine bessere und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir die auch realisieren.
Steffen Karnitz war das, einer der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wir haben mit ihm diskutiert über die Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll. Genauso wie mit Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung und mit Rebecca Harms von den Grünen. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Dankeschön.
Dankeschön.